Also für mich war Arbeit nie eine unangenehme Unterbrechung meiner Freizeit, sondern deswegen kann ich auch mit dem Wort Work-Life-Balance so wenig anfangen. Es ist für mich Life-Balance. Das Thema Klimawandel ist nicht irgendwo weit entfernt ein theoretisches Problem. Es ist täglich hier bei uns, auch in Deutschland, ein Problem mit erheblichen praktischen Auswirkungen.
Was kann ein Markus Söder besser als Sie?
Social Media.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und den Namen meines Gastes kennt ihr alle. Das ist der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz. Schön, dass Sie da sind.
Herr Schippmann, grüße Sie auch.
Herr Merz, hätte man Ihnen, als Sie zum CDU-Chef gewählt worden sind, gesagt, in 2 Jahren stehen Sie doppelt so gut in den Umfragen da wie die SPD oder die Grünen? Was hätten Sie da gesagt?
Ich hätte gesagt, wahrscheinlich werden die Grünen und die Sozialdemokraten nicht so weit abrutschen und vielleicht werden wir es auch gar nicht so schnell schaffen, wieder über 30 zu kommen.
Hätte man Ihnen zur gleichen Zeit gesagt, dass Sie im gleichen Zeitraum halt nur bei 30 stehen, was hätten Sie da gesagt?
Ich hätte gesagt, 30 ist ein ehrgeiziges Ziel, aber da geht auch noch mehr.
Ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist ja, dass man die politischen Visionen und Überzeugungen von Politikerinnen und Politikern besser verstehen kann. Und unsere Zielgruppe ist ja ein bisschen jünger als zum Beispiel bei Lanz oder bei Maischberger und so. Und bevor wir richtig tief einsteigen, wollen wir Sie am Anfang etwas anders kennenlernen als sonst mit ein paar schnelleren Fragen. Und zwar, worauf hätten Sie mehr Lust, mit Karl Lauterbach einen Joint zu rauchen oder mit Olaf Scholz Memory zu spielen?
Die Wahl würde mir wirklich sehr schwer fallen, aber ich würde mich dann wahrscheinlich für den Bundeskanzler und Memory entscheiden.
Könnte aber ein bisschen dauern.
Könnte ein bisschen dauern, würde aber meine Gesundheit besser schonen.
Lieber ein Haushalt in Berlin mit Christian Lindner oder ein Haushalt im Sauerland ohne Christian Lindner?
Ein Haushalt im Sauerland mit meiner Frau.
Und welcher zweite Platz hat Ihnen mehr wehgetan? Von der Union bei der Bundestagswahl 2021 oder vom BVB 2023?
Ich bin großer Fußballfan, insbesondere meines Vereins Borussia Dortmund, aber ich bin noch mehr Staatsbürger dieses Landes und deswegen war die Wahl 2021 für mich das schmerzhaftere Ergebnis.
Eine junge Zielgruppe haben Sie aber ja auch in der Familie. Mir wurde aus Ihrem Presseteam gesteckt, dass Sie 3 Kinder und 6 Enkel haben. Ich habe gelesen, der 7. ist auf dem Weg. Und der Älteste geht so langsam auf das Alter zu, in dem er wählen darf. Was würden Sie Ihrem Enkel antworten, wenn er sich vor Sie stellt und sagt, Opa, ich wähle jetzt die Grünen?
Dann würde ich ihm sagen, überleg dir das nochmal gut, ob du das wirklich willst. Der darf nämlich auch wählen. Der wird jetzt bei der Europawahl, der ist 17, der wird bei der Europawahl das erste Mal wählen. Und wir haben uns am Wochenende noch getroffen und ausführlich darüber unterhalten.
Was sind sonst so die Themen, die meistens auf dem Tisch liegen?
Gar nicht Politik. Wir haben am Wochenende eine wirklich sehr schöne Fahrradtour gemacht. Der ist sportlich sehr ambitioniert, spricht im Augenblick darüber, denkt darüber nach, was er studieren soll oder was er beruflich machen soll. Und da haben wir noch mit ihm ganz ausführlich darüber gesprochen. Politik hat von Samstag Spätnachmittag bis Sonntagnachmittag keine Rolle gespielt.
Apropos Ratschläge für die Jüngeren. 1989 haben Sie zum ersten Mal ein Mandat geholt mit 33 Jahren. Jetzt sind Sie mehr als doppelt so alt. Was würde der 68 Jahre alte Friedrich Merz dem jungen Friedrich Merz von damals heute raten?
Der würde ihm raten, es wahrscheinlich mehr oder weniger genauso zu machen, wie der Friedrich Merz es dann im Laufe der 30 Jahre gemacht hat. Aus der europäischen Politik durchaus den Blick auch in die Bundespolitik zu richten und in jedem Falle unabhängig bleiben von politischen Mandaten, auch wirtschaftlich unabhängig zu bleiben. Ich habe das für mich immer in Anspruch genommen und bin froh und dankbar, dass ich das auch dann umsetzen konnte. Wenn es nicht mehr geht, dann muss man gehen können, ohne dass dann wirtschaftliche Fragen eine zu große Rolle spielen.
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch Ihr letztes Buch gelesen und ich bin ehrlicherweise überrascht gewesen, wie viel Raum da das Thema Generationengerechtigkeit eingenommen hat. Und da sind ein paar wirklich spannende Vorschläge drin, zum Beispiel, dass alle Gesetzesvorhaben des Bundestages auf ihre Generationengerechtigkeit überprüft werden sollen. Ich habe mich dabei gefragt, wenn man ihren Twitter-Account oder auf Instagram schaut, dann findet das Thema dort kaum statt. Warum hat das Thema da keinen höheren Stellenwert?
Interessante Beobachtung von Ihnen, dann will ich das gerne selber auch nochmal überprüfen. Für mich hat das Thema eine große Rolle und hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, dass wir zu wenig generationenübergreifend denken und auch zu wenig Politik generationenübergreifend gestalten. Und wir sprechen ja sehr viel, zu Recht, in der Umweltpolitik über Nachhaltigkeit. Ich würde diesen Begriff der Nachhaltigkeit gerne auch auf unsere Haushaltspolitik, auf unsere Finanzpolitik, auf unsere Wirtschaftspolitik übertragen und letztendlich auch auf die Sozialpolitik. Wir müssen insgesamt lernen, nachhaltiger zu arbeiten und auch nachhaltiger politische Entscheidungen zu treffen.
Das Thema Generationengerechtigkeit wird uns auch durch dieses Gespräch noch ein bisschen begleiten. Aber Sie haben in der CDU mittlerweile auch einige jüngere Köpfe, die Verantwortung übernehmen. Beispielsweise Philipp Amthor kennt mittlerweile jeder. Könnten Sie sich vorstellen, in Regierungsverantwortung ihm in seinem Alter auch ein Ministerium anzuvertrauen? Oder ist da Erfahrung zu wichtig?
Wir werden in jedem Falle, wenn wir die Bundesregierung wieder stellen, eine Verjüngung auch auf der Ebene der Bundesminister brauchen. Wir wollen ja auch sehr viel mehr Frauen in die politische Verantwortung bringen. Und Philipp Amthor gehört da sicherlich zu den großen politischen Talenten in unserer Partei. Er ist einfach ein Typ, er ist sehr intelligent und er ist eine Marke.
Das stimmt. Er saß tatsächlich auch schon auf diesem Stuhl, wo Sie gerade sitzen. Wir starten mal rein. Wir bitten unsere Gäste ja immer ein Zitat mitzubringen, das die eigene politische Vision am besten beschreibt. Welches haben Sie uns mitgebracht?
Es gibt ein schönes Zitat von Ronald Reagan, der mal in seiner Amtszeit als amerikanischer Präsident in einer Rede gesagt hat, was sind die 12 gefährlichsten Worte für das amerikanische Volk? Und seine Antwort war, Good morning, I'm from the government and I'm here to help you.
Das lässt ja fast eine gewisse Skepsis vor dem Job durchblicken, für den Sie sich selbst bewerben.
Nein, da kam diese amerikanische Grundhaltung, die ich immer sehr sympathisch gefunden habe, zum Ausdruck, frag doch bitte nicht zuerst den Staat, ob er dir helfen kann. Es gibt ja eine deutsche Übersetzung von Kennedy, die er dann mal auch gesagt hat bei einer Rede in Washington, frage nicht zuerst, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du zuerst für dein Land tun kannst. Und das, finde ich, ist so eine Grundhaltung, die mir einfach gut gefällt. Und dieses Zitat von Reagan war halt eine schöne Persiflage auf diesen Grundgedanken.
Wie muss der Staat Ihrer Meinung nach auftreten, um das Vertrauen der Bevölkerung zu verdienen?
Ich sag's mal sehr vereinfachend. Er muss sagen, was er kann. Und er muss gleichzeitig vor Erwartungen schützen, die unerfüllbar sind. Und damit setzt er sich auch selbst nicht der Gefahr aus, Versprechungen zu machen, die er nicht einhalten kann.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Themen rein, die Sie uns mitgebracht haben. Und hiermit geht es los.
Europa steht vor riesigen Aufgaben. China wird immer mächtiger, in den USA bereitet Trump sein Comeback vor und in Russland regiert ein Kriegstreiber. Die EU muss mehr denn je an einem Strang ziehen, sei es beim Thema Wirtschaft, Verteidigung oder auch beim Klima. In der Praxis ist es aber wahnsinnig schwierig, dass 27 Mitgliedstaaten bei so wichtigen Themen geschlossen auftreten. Da drängt sich die Frage auf, ist Europa fähig, als Global Player in der Weltpolitik mitzuspielen? Und wie sehr kommt es auf Deutschland an?
Als ersten Punkt haben Sie ein Thema mitgebracht, das über Deutschland hinausgeht, bei dem Deutschland aber eine entscheidende Rolle zukommt. Europa soll weltpolitikfähig gemacht werden. Was viele nicht über Sie wissen, ist, Sie haben Ihre parlamentarische Karriere 1989 im Europaparlament begonnen und saßen da 5 Jahre drin. Was hat sich am Stellenwert der EU heute im Vergleich zu damals verändert?
Ich war im Europäischen Parlament, als wenige Monate nach der Wahl die Mauer fiel und 1,5 Jahre nach der Wahl der Vertrag über die deutsche Einheit unterzeichnet wurde. Ich glaube, ich habe mit die spannendste Zeit im Europäischen Parlament erlebt, die es in den letzten Jahrzehnten gab. Wir haben dann anschließend den europäischen Binnenmarkt auf den Weg gebracht. Wir haben praktisch 300 Richtlinienverordnungen im Europäischen Parlament verabschiedet für diesen europäischen Binnenmarkt, also Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Freiheit des Warenverkehrs, des Kapitalverkehrs, des Dienstleistungsverkehrs, ein sensationeller Erfolg. Am 01.01.1993 in Kraft getreten und dann habe ich noch ein Jahr miterlebt, wo das Projekt der Währungsunion auf den Weg gebracht wurde. Also diese 5 Jahre haben mich
ganz tief geprägt. Ich habe die Entwicklung hin zur deutschen Einheit aus der Brille meiner europäischen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament mitgesehen, habe auch ein Gefühl dafür bekommen, wie Deutschland von außen beurteilt wird. Und man merkt ja vielleicht so Ereignisse oder Erfahrungen, die einen prägen, im Ausmaß der Prägung erst viele Jahre später. Ich muss sagen, heute merke ich das mehr denn je, wie wichtig es ist, dass wir Deutsche nicht nur gute Europäer sind, sondern dass wir auch in Deutschland bereits in Führungsverantwortung für diese Europäische Union mit anderen zu übernehmen. Und da ich nun auch durch meine Tätigkeit als Parteivorsitzender in der Europäischen Volkspartei viel unterwegs bin, habe ich auch ein Gefühl dafür, was andere in der Volkspartei, in der EVP, Europäischen Volkspartei von uns erwarten. Und das hat mich schon sehr geprägt.
Und welchen Unterschied sehen Sie dazu heute?
Ich sage das gar nicht parteipolitisch, sondern ich sage das mal in unsere Gesellschaft hinein, auch in unser Land hinein. Wir haben viele Dinge, die in Europa heute möglich geworden sind, als viel zu selbstverständlich verinnerlicht. Dass wir jetzt seit über 70 Jahren in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand leben, dass trotz aller Differenzen, Sie haben es ja in Ihrem Beitrag angesprochen, der Schwierigkeiten mit 27 Mitgliedstaaten einvernehmliche Entscheidungen zu treffen, das ist alles sehr schwierig. Europa ist auch immer Kompromiss. Aber dass uns diese Kompromisse gelingen, dass wir zum Beispiel in der Corona-Pandemie eine einheitliche Impfstrategie in Europa haben konnten, das war das Verdienst auch von Ursula von der Leyen. Dass wir jetzt in der Ukraine jetzt wirklich eine gemeinsame politische Vorstellung entwickeln, wie wir der Ukraine in diesem schrecklichen Krieg helfen. Das sind für mich große Erfolge, über die wir nicht genug reden. Und vor allen Dingen sprechen wir nicht genug darüber, was uns denn auch in Zukunft solche Erfolge ermöglichen. Und da ist und bleibt Europa die richtige Antwort.
Das Thema, das Sie mitgebracht haben, ist natürlich wahnsinnig groß. Aber was sind die zentralen Punkte, in denen Sie mit der absoluten Mehrheit auch in Europa einen Unterschied machen würden? Und vor allen Dingen, was würden Sie anders machen?
Ich würde uns allen raten und versuchen, es durchzusetzen, kümmern wir uns wirklich um die großen Themen und lassen wir die kleinen Themen auch den Mitgliedstaaten. Oder anders ausgedrückt, Europa muss weniger machen im Klein-Klein und sehr viel mehr machen bei den wirklich großen, wichtigen Themen. Ich nenne mal Beispiele. Die Europäische Union muss nicht den ganzen Lebensalltag von uns durch Richtlinien und Verordnungen regulieren. Das ist zu viel.
Also zum Beispiel so ein Plastikdeckel einer Flasche,
dass der Dinge, die festhängt. Einfach zu viel sind im Kleinen.
Ja.
Aber wir sind in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik nicht nah genug beieinander. Wir werden da in den nächsten Jahren, ob wir wollen oder nicht, mehr tun müssen. Das sind die großen Dinge. Auch der europäische Binnenmarkt ist noch nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Wir sind mit 450 Millionen Europäer größer und stärker als Amerika und Kanada zusammen und bringen unser Gewicht nicht genug auf die Straße.
Ich habe 2022 mal ein Interview mit Carsten Linnemann geführt, der damals noch nicht, aber mittlerweile ihr Generalsekretär ist. Und der hat mir mal seine Zukunftsvision erzählt. Und zwar hat er von einem Kern Europa aus Staaten erzählt, die vielleicht wirklich tiefgreifend zusammenarbeiten wollen, also inklusive Durchgriffsrechten von Seiten der EU und drumherum einen Wirtschaftsraum von Staaten, die unsere Werte teilen. Ist das eine Vision, die Sie langfristig mitgehen würden oder geht das in die falsche Richtung für Sie?
Ich teile diese grundsätzliche Einschätzung, zumal sie ist ja in einigen Bereichen auch schon verwirklicht. Dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Europa der unterschiedlichen Integrationstiefen haben wir ja heute. Wir haben die Europäische Union. Einige davon sind in der Währungsunion, einige aus der Europäischen Union sind im Schengen-Raum, wo es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Schweiz, die nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Also wir haben unterschiedliche Integrationstiefen heute schon. Dieses Ordnungsprinzip, wenn ich es mal so ausdrücken darf, sollten wir weiter diskutieren. Ich nenne Ihnen mal einige Länder, die für mich wichtige Kooperationspartner für die Europäische Union sein könnten, ohne dass sie morgen am Tag gleich Mitglied werden. Wie gehen wir weiter mit der Türkei um? Die Türkei ist ein extrem wichtiges Land, strategisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch in vielfältiger Hinsicht, auch mit der Perspektive eines Regierungswechsels dort. Wir könnten in einiger Zeit eine neue Entwicklung in der Türkei sehen. Darauf muss Europa eine Antwort haben. Wie gehen wir mit Großbritannien um, die nun leider ausgetreten sind aus der Europäischen Union, aber für uns nicht zuletzt in der NATO ein sehr, sehr wichtiger Partner in Europa bleiben?
Und was machen wir? Wo sich die Stimmung ändert auch.
Wo sich die Stimmung ändert und wo sich jetzt möglicherweise auch durch einen Regierungswechsel die Stimmung nochmal ändert und es wird möglicherweise eine sehr europafreundliche Labour Party in die Regierungsverantwortung kommen. Also da ist so viel im Fluss und darauf muss Europa eine Antwort haben und diese Antwort muss anders sein als ganz drin oder ganz draußen.
Was würden Sie als Bundeskanzler Merz anders machen als ein Bundeskanzler Scholz in Bezug auf Europa?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel.
Gerne.
Wir haben morgen am 1. Mai den 20. Jahrestag des Beitritts der osteuropäischen Staaten in die Europäische Union. Das ist für diese Europäische Union ein historisches Datum gewesen. Ich habe von Helmut Kohl gelernt, der hat uns das immer gesagt, kümmert euch um die Kleinen. Wir Deutsche werden in den europäischen Ländern, vor allen Dingen in den kleineren europäischen Ländern, als der wichtigste Partner in dieser Europäischen Union gesehen. Wenn ich in das Baltikum reise, wenn ich nach Polen reise, wenn ich egal wo in der Europäischen Union unterwegs bin, vor allen Dingen im Osten der Europäischen Union, gibt es eine große Sehnsucht nach einem großen Bruder Deutschland. Ich will es mal etwas holzschnittartig sagen. So ein Datum wie diesen 1. Mai, den muss man begehen mit einer Einladung, mit einer Konferenz, mit einem sichtbaren Zeichen. Wir wollen anschließen an das, was wir mit euch erreicht haben in dieser Europäischen Union. Die Osterweiterung war die Überwindung der europäischen Teilung. Das ist der zweite große Integrationsschritt nach Osten gewesen, nachdem wir im Westen das alles schon gehabt haben. So ein Datum darf nicht einfach verstreichen. Und was, glaube ich, die Bundesregierung gegenwärtig jedenfalls in Teilen nicht richtig versteht, zu Europa gehört auch immer Emotion. Da gehört das persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung dazu. Und da muss man Zeit für haben. Und man muss sich für diese Regierungen, für die Staats- und Regierungschefs, für die Mitglieder der Regierungen, auch für die Diplomaten, die wir hier in Berlin haben, man muss sich dafür Zeit nehmen, um ihnen einfach das Signal zu geben, wir schauen hier nicht nur nach innen, wir schauen auch nach außen und für uns ist Europa wichtig.
Und das macht ein Olaf Scholz nicht?
Na gut, der Bundeskanzler hat seine eigene Art des Umgangs und der Kommunikation. Jeder von uns hat seine Prägung. Ich habe eine ganz andere. Ich lege zum Beispiel auch Wert darauf, dass wir in den Gremien der Partei, der Bundestagsfraktion auch Zeit miteinander haben zu reden, in Ruhe auch die Themen zu besprechen. Ich bitte Kolleginnen und Kollegen, mal Vorschläge zu machen und sie zur Diskussion zu stellen. Ich habe Gott sei Dank mittlerweile sowohl in der Bundestagsfraktion als auch in der Partei, in den jeweiligen Führungsgremien ein hohes Maß an Vertraulichkeit. Es wird nicht mehr alles sofort weitergegeben an die Öffentlichkeit, sondern wir können vertrauensvoll offen diskutieren. Und ich brauche für meine politische Arbeit, auch für eine Arbeit, in der ich mich persönlich wohlfühle, einen offenen Diskurs. Und ich möchte selber dort auch mal etwas sagen können, was von den Kolleginnen und Kollegen widersprochen wird und wo ich möglicherweise falsch gedacht haben. Ich will mich auch gerne korrigieren lassen, aber das geht nur, wenn Sie in solchen Gremien eine offene und gleichzeitig vertrauensvolle und vertrauliche Diskussionskultur haben, sonst geht das nicht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung das im Augenblick praktiziert. Dafür ist der öffentliche Streit zu groß und dafür sind die internen Meinungsverschiedenheiten zu offen ausgetragen. Wir haben auch Meinungsverschiedenheiten. Streitvermeidung ist kein Selbstzweck. Aber am Ende muss eine politische Einheit, und das ist eine Partei, eine Bundestagsfraktion und letztendlich auch eine Regierung, politische Gremien, Institutionen müssen irgendwann mal auch mit einer einheitlichen Meinung geschlossen nach außen auftreten. Und das sehen wir ja, dass das bei der Bundesregierung offensichtlich nicht funktioniert.
Auch in Bezug auf Europa, auf die Kommunikation in Europa zwischen den Staaten?
Nein, es gibt ein hohes Bedürfnis an mehr Kommunikation, an mehr Zusammenarbeit mit Deutschland. Schauen Sie, der französische Staatspräsident hat jetzt in der letzten Woche gerade seine zweite große Rede an der Universität der Sorbonne in Paris gehalten. Er hat auf die erste im Jahr 2017 von der damaligen Regierung keine Antwort bekommen und ich fürchte, er bekommt im Jahr 2024, 7 Jahre später, auch von der gegenwärtigen Regierung keine Antwort. Ich finde, das ist einfach, da ist eine Chance. Da wird eine Chance vertan, gerade gegenüber Frankreich. Da ist vieles drin, was ich nicht unterschreiben würde. Aber da sind viele Beispiele drin, die man doch mal bedenken sollte. Also zum Beispiel mal eine gemeinsame deutsch-französische Militärakademie zu gründen oder europäische Militärakademie zu gründen, im Bereich der Außensicherheitspolitik mehr zusammenzuarbeiten. Da werden wir hinkommen müssen und das hängt natürlich auch von Kommunikation und von persönlicher Begegnung ab.
Das ist ein guter Stichpunkt, weil ich weiß, dass Ihnen die deutsch-französische Freundschaft sehr am Herzen liegt. Wie steht es um die aktuell?
Nee, es ist nicht nur meine Beobachtung, es ist ja die Beobachtung auch vieler Journalisten, vieler Fachleute, die das deutsch-französische Verhältnis seit Jahrzehnten beobachten. Es ist im Augenblick nicht da, wo es sein sollte. Es könnte sehr viel besser werden. Nun muss man dazu sagen, um fair zu bleiben, es ist auch in der früheren Regierung nicht da gewesen, wo es schon einmal war. Mhm. Aber das nützt ja nun alles nichts, keine Entschuldigung, allenfalls eine Erklärung. Wir müssen es besser machen und einen mehr europäischen und Deutschland zugewandten Staatspräsidenten als Emmanuel Macron werden wir auf absehbare Zeit in Frankreich nicht bekommen. Es kann sogar sein, dass es in 2 Jahren sehr, sehr viel schwieriger wird. Und dann müssen ein paar Grundsteine gelegt werden, die dann auch weiter Bestand haben.
Sie haben es gerade schon gesagt. Was wäre, wenn 2027 eine Marine Le Pen zur Staatspräsidentin gewählt wird? Was macht das mit der deutsch-französischen Freundschaft?
Ich mag mir das im Augenblick gar nicht ausmalen, wobei ich auch beobachte, dass Frau Le Pen in den letzten Monaten offensichtlich sehr darum bemüht ist, überflüssige und unnötige Schärfen zu vermeiden. Sie rückt offensichtlich auch im politischen Spektrum mehr in die Mitte. Sie hat sich ja von ihrem Vater politisch vollkommen losgesagt. Sie hat eine harsche Abweisung an die Richtung, an die Adresse der AfD in Deutschland gerichtet. Das scheint überhaupt nicht mehr zu funktionieren.
Überraschenderweise sogar.
Ja, wobei die Exzesse, die wir jetzt in dieser Partei in den letzten Wochen gesehen haben, machen diese Reaktion ja auch in gewisser Weise nachvollziehbar und verständlich. Man muss es abwarten. Und wenn Frankreich Frau Le Pen zur Präsidentin wählt, dann ist sie am nächsten Tag die Präsidentin, mit der die deutsche Bundesregierung umgehen muss. Das wäre eine schwierige Lage, aber noch haben wir sie nicht und noch haben wir einen sehr proeuropäischen und deutschfreundlichen Präsidenten im Amt und mit dem müssen wir mehr machen.
Wenn man mal auf den Bundestag schaut, Sie kennt jeder, Olaf Scholz kennt jeder, Christian Lindner, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Sarah Wagenknecht. Die Liste der Politikprominenz kann man ziemlich lange weiterführen. Wenn man auf die EU schaut, dann sieht das anders aus. Ursula von der Leyen kennt man, aber danach wird es dünn. Und der bekannteste EU-Abgeordnete ist wahrscheinlich noch der Satiriker Martin Sonneborn. Selbst ihr Spitzenkandidat aus der letzten Wahl, Manfred Weber aus der CSU, ist in Deutschland zu weiten Teilen unbekannt und das bis heute. Was sagt die fehlende Popularität unserer Europaabgeordneten über den Stellenwert der EU in Deutschland aus?
Mit diese mangelnden Bekanntheitsgrade der europäischen Spitzenpolitiker haben etwas mit dem Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit zu tun. Wir haben keine europäischen Medien. Wir haben nationale Medien, die sich auch für Europa interessieren. Und in den jeweiligen nationalen Medien spielen die nationalen Politiker, die in Europa tätig sind, eine größere Rolle als andere. Wir haben nach wie vor große Sprachbarrieren in Europa. Teilweise sind sie durch die Beitritte der osteuropäischen Staaten sogar noch größer geworden. Also da darf man, glaube ich, nicht zu viel erwarten und verlangen. Unsere Aufgabe auch als nationale Politiker ist es, darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Europäische Union ist. Und es muss eine enge Verzahnung zwischen der nationalen Politik und der europäischen Politik geben. Und es gibt auch nationale Politiker, die Europapolitiker sind. Und es gibt Europapolitiker, die sehr stark und präsent in der nationalen Politik sind. Mhm. Das kann besser werden, das kann mehr werden. Aber noch einmal, es hat vor allen Dingen diese strukturelle Ursache. Es gibt halt kein europäisches Fernsehen, es gibt kein europäisches Radio, es gibt wenig europäische Podcasts, sondern es gibt eben nationale Medien. Und das ist ein Gesetz, das auch die engagiertesten Europapolitiker nicht durchbrechen können.
Würden Sie sich europäische Medien mehr wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir zumindest, sag mal, sprachlich untereinander besser wären. Französisch in der Bedeutung außerhalb Frankreichs nimmt bedauerlicherweise ab. Polnisch spielt bei uns eine sehr, sehr kleine Rolle.
Ist auch wahnsinnig schwierig.
Es ist eine sehr schwere Sprache. Umgekehrt, der Deutschunterricht in Polen ist in den letzten Jahren unter der früheren Regierung deutlich zurückgenommen worden. Nun wird Englisch, auch wenn die Briten nicht mehr Mitglied der Europäischen Union sind, die Lingua Franca der Europäischen Union sein und bleiben. Und deswegen müssen wir uns alle darauf einrichten, sprechen wir wenigstens gemeinsam gut Englisch miteinander. Und ich muss mal sagen, ich war ja kurz vor Weihnachten in Paris und habe Macron besucht. Der spricht fließend Englisch und wir haben innerhalb von wenigen Minuten, obwohl wir uns nicht kannten, aber wir haben innerhalb von wenigen Minuten eine sehr, sehr gute Kommunikation miteinander gehabt und haben uns wirklich eine Stunde über viele Themen unterhalten, ohne irgendwelche Sprachbarrieren, und da muss es hin.
Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema und richten einen Blick mehr Richtung Deutschland.
Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Industriezweige brechen ein, Fachkräfte fehlen überall. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, den Arbeitsmarkt radikal zu verändern. Die einen kritisieren, dass es zu wenig Leistungsanreize gibt, andere wollen die Vier-Tage-Woche. Auch die Gesellschaftspolitik ist im Wandel und löst starke Debatten aus. Die einen wünschen sich, dass sich Sprache verändert, um Minderheiten zu inkludieren. Für andere geht die Welt unter, wenn es plötzlich mehr als zwei Geschlechter geben soll. Welche Lösung kann eine Volkspartei bieten, um all diese Wünsche zu sehen und allen Menschen ein Angebot zu machen?
Als zweite Maßnahme haben Sie uns eine Agenda 2030 mitgebracht und Sie nennen das eine Vision für ein dynamisches, lebensfrohes Land. Warum wäre ein christdemokratisches Deutschland besonders lebensfroh? Das klingt für mich schon fast etwas glückselig. Was bedeutet das für Sie persönlich?
Ich persönlich verbinde mit dem Leben, so wie wir es haben, nicht nur meine Freizeit und meine Hobbys, sondern ich verbinde mit unserem Leben, auch meinem, die Freude an dem, was ich beruflich tue. Ich habe einige Berufe gehabt. Ich habe, wie Sie vermutlich wissen, Jura studiert, beide Staatsexamen gemacht. Ich bin eine kurze Zeit Richter gewesen. Ich bin danach Syndikus in einem großen Industrieverband gewesen. Ich bin seit über 30, jetzt bald 35 Jahren im Anwaltsberuf. Das hat mir immer Freude gemacht. Also für mich war Arbeit, ich sage es jetzt auch mal sehr salopp, nie eine unangenehme Unterbrechung meiner Freizeit, sondern deswegen kann ich auch mit dem Wort Work-Life-Balance so wenig anfangen. Es ist für mich Life-Balance. Für mich gehört meine Arbeit und die Freude an meiner Arbeit zu meinem Leben dazu. Und das geht ineinander über. Ich habe natürlich Freude auch an freier Zeit, an Hobbys, an Familie, an Freunden. Aber das ist doch jetzt nicht das eine, zu dem ich mich quäle und nur aus reinen Überlebensgründen hinbewege. Und das andere ist dann mein Lebensinhalt. Beides gehört zusammen. Und deswegen, ich finde, wir können noch mal wieder etwas mehr zum Ausdruck bringen, dass wir Freude haben an dem, was wir tun. Ich vermute, das geht Ihnen so. Mir geht's jedenfalls so.
In der Tat. Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich beide das Glück, das sehr zu mögen, was wir machen, sonst würden wir es wahrscheinlich nicht so viel machen. Sie haben schon in die ungefähr Richtung geteased. Es geht auch um eine andere Art und Weise, wie man Arbeit wahrnimmt, wie man Leistung wahrnimmt. Was würden Sie mit einer absoluten Mehrheit in Deutschland da anders machen?
Sie haben das Stichwort Agenda 2030 schon genannt. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine Zielvorstellung, wie wir in den nächsten 5 Jahren uns entwickeln wollen, wie wir arbeiten wollen. Ich würde mal 2, 3 Stichworte sagen. Das eine ist, dieses Land muss ein Land produzierender Industrie bleiben. Das ist unsere Basis des Wohlstandes. Wir brauchen nach meiner Einschätzung eine stärkere Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Gar nicht mehr nur so an den individuellen Unternehmen, sondern insgesamt am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Und das Dritte ist, wir müssen der jungen Generation eine Perspektive geben, auch und gerade für ihre Altersversorgung. Wir leben zurzeit ökonomisch, sozialpolitisch auf Kosten der jungen Generation. Und das halte ich für ein großes Problem.
Ich weiß gar nicht, welches Stichwort ich da als erstes aufgreifen soll. Da kam nämlich recht viel zusammen, was ich hier noch im Zettel habe. Fangen wir mal mit der Arbeitslänge an. Wie sieht es denn da aus mit der Berücksichtigung von individuellen Wünschen, wie viel man arbeiten möchte? Stichwort 4-Tage-Woche. Ich meine, da gibt es aus Ihrer Partei oft eine pauschale Ablehnung, aber diese Menschen, die in Teilzeit arbeiten, leisten ja oft nicht weniger, sondern arbeiten oft auch in besonders belasteten und intensiven Berufen.
Ja, und da haben wir auch gar nichts dagegen. Im Gegenteil, die Flexibilität unseres Arbeitsmarktes sollte sogar noch ein bisschen größer werden. Dann sollten wir aber auch das Arbeitszeitgesetz ändern und nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Höchstzeit, Arbeitszeitdauer auf 8 Stunden am Tag festlegen, sondern meinetwegen auf 40 Stunden in der Woche. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte lieber 4x10 machen als 5x8, dann ist das doch eine Entscheidung, die der Staat nicht treffen muss. Da muss ich doch im Deutschen Bundestag nicht drüber abstimmen, ob Sie lieber 4x10 oder 5x8. Mir begegnen Menschen, die sagen, ich würde sogar am Wochenende 2x12 Stunden gerne arbeiten und dafür dann einen großen Teil der nachfolgenden Woche frei haben. Viele Modelle in der Familie, die Kinderbetreuung, ließe sich doch alles viel einfacher machen, wenn wir hier ein höheres Maß an einfach individueller Freiheit hätten.
Und was mit Leuten, die einfach sagen, ich möchte einfach einen Tag die Woche weniger arbeiten?
Alles in Ordnung, dann muss er sich mit seinem Arbeitgeber abstimmen oder selber entscheiden, wie er das macht. Das ist eine Frage, die muss ich als Politiker nicht entscheiden. Das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss. Ich sage mal insgesamt für unsere Volkswirtschaft, wir werden unseren Wohlstand mit weniger Arbeit nicht halten können. Wir werden mindestens genauso viel wie jetzt, vielleicht ein bisschen mehr arbeiten müssen, anders arbeiten müssen, aber dann bitte auch mit Spaß und Freude an der Arbeit und nicht verbissen und verkrampft und unfroh das tun, was man nun halt mal tun muss.
Eine Sache, die Sie eben gerade schon angeteased haben, ist, dass man Arbeitnehmer mehr am Ertrag beteiligen soll. Und es gibt einen sehr sperrigen Begriff, die Beteiligung von Arbeitnehmern am Produktivvermögen der Volkswirtschaft. Das klingt ziemlich technisch, aber es bedeutet nichts anderes, als dass Angestellte auch was davon haben, wenn ein Konzern erfolgreich ist. Wie kann das aussehen? In den USA gibt es das ja teilweise schon.
Nicht nur in den USA, das gibt es auch in vielen europäischen Ländern. Wir sind im Grunde genommen mindestens 30 Jahre zu spät mit diesem Thema. Es ist auch etwas sehr Christliches. Mhm. Es kommt aus der christlichen Soziallehre. Dieser Begriff kommt aus der christlichen Soziallehre, ist im Grunde genommen 70 Jahre alt, 50, 60 Jahre alt. Oswald von Hellbräuning hat das in den 60er Jahren, in den 50er Jahren schon geschrieben, dass wir so etwas mehr machen müssen. Ich bin immer schon der Auffassung gewesen, da gibt es zu wenig, vor allen Dingen für die Altersversorgung. Schauen Sie in die Niederlande, nach Dänemark, nach Schweden, in die USA, viele andere Länder der Welt beteiligen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht am Gewinn des eigenen Unternehmens, sondern am Ertrag der gesamten Volkswirtschaft. Mhm. Und das heißt eben nichts anderes als eine Beteiligung von Arbeitnehmern an dem, was wir hier gemeinsam erwirtschaften.
Aber gibt es nicht auch eine Beteiligung quasi in Aktien von einem Unternehmen?
Das wäre ein Modell, aber ich habe immer noch so ein bisschen in Erinnerung, also historisch in Erinnerung, die VW-Privatisierung und selbst noch sehr gut in Erinnerung die Telekom-Privatisierung. Da sind Millionen Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auf eine Aktie ausgerichtet worden. Telekom sollten, dann ist sogar mit Prominenz große Werbung gemacht worden. Das war ein riesengroßer Fehler. Also heute den Menschen zu sagen, kauft diese eine Aktie, ist sicherlich ein großer Fehler, wäre bei jeder Bank wahrscheinlich ein Beratungsfehler. Nein, es kommt auf eine breite Streuung an, aber es kommt darauf an, in diesen Kapitalmarkt zu gehen. Mhm. So, Aktien sind nicht Teufelszeug, sondern sind Grundlage für Wohlstand. Er muss nur breiter gestreut werden. An diesem Wohlstand müssen mehr Menschen teilnehmen.
Ich habe gerade schon die USA angesprochen. Uns beide verbindet, dass wir da viel Zeit verbracht haben und die USA sehr schätzen. Und eine Sache, die mir dort regelmäßig auffällt, ist der unterschiedliche Umgang mit Scheitern. Wenn man in den USA zwei Firmen gegründet hat und beide pleite gehen und man mit der dritten dann durch die Decke geht und total erfolgreich wird, ist man ein Macher. Und wenn man das gleiche in Deutschland schafft, wird gesagt, pass mal auf, der hat zwei Firmen in den Sand gesetzt, das ist doch ein Blender, das kann doch nichts sein. Ist das auch etwas, was uns davon abhält, ein bisschen erfolgreicher zu sein und auch mal Risiken einzugehen?
Ganz sicher ja. Und in Amerika, ich habe es ja eben auch versucht, mit dem Reagan-Zitat ein bisschen zu unterlegen, gibt es halt nicht diese Staatsgläubigkeit wie bei uns. Da gibt es immer noch einen großen Pioniergeist. Amerika hat sich auch verändert in den letzten Jahren und nicht nur zum Besseren. Mhm. Aber die Amerikaner haben eine andere Beziehung, eine andere Kultur auch des Scheiterns. Diejenigen, die gescheitert sind, stehen wieder auf und machen weiter. So, und bei uns ist das häufig mal ein Versuch und dann nie wieder. Im Übrigen, wir wissen es ja auch aus den Erhebungen an den Universitäten. In Amerika ist mehr als die Hälfte der Studenten im fortgeschrittenen Studium bereits an einem Unternehmen beteiligt oder mit einem Professor in einem Unternehmen beteiligt. In Deutschland wollen 2/3 der Studenten in den öffentlichen Dienst und da haben sie eben einen großen Unterschied.
Ich meine, das zieht sich ja auch ein bisschen durch Ihre persönliche Biografie, wenn man rückblickend auf einen Friedrich Merz schaut, der zweimal den Sprung an die Parteispitze nicht geschafft hat und dann im dritten Anlauf ins Kanzleramt durchmarschiert. Was wird man da rückblickend über den sagen?
Also zunächst mal bin ich im dritten Anlauf Parteivorsitzender geworden und für mich war die wichtigste Aufgabe und ist es unverändert, diese Partei wieder regierungsfähig zu machen. Auf dem Weg sind wir gut unterwegs. Ich musste die Bundestagsfraktion oppositionsfähig machen. Das haben wir geschafft. Nach einem Jahr war das soweit. Und jetzt gehen wir praktisch in die zweite Phase oder schließen sie ab mit dem Parteiprogramm, das wir jetzt beschließen. Erst das vierte in unserer Geschichte. Mhm. Und dann gehen wir in die Wahlauseinandersetzungen, Europawahl, drei Landtagswahlen. eine Landtagswahl noch im nächsten Jahr im Westen und dann die Bundestagswahl spätestens im September 2025. Also wir wollen jetzt wieder regieren.
Was mich da persönlich wahnsinnig interessiert ist, als Kanzler wollen Sie dann, wenn Sie dann im Idealfall ein Kanzler werden, ein ganzes Land mitnehmen. Stichwort dynamisch und lebensfroh. Wie nehmen Sie auf dem Weg dahin die jungen Menschen mit? Eine Umfrage von Forsa für den Stern hat im März ergeben, von den 18- bis 29-jährigen Männern würde sie nur jeder Vierte wählen und von den Frauen nicht einmal jede Zehnte. Warum sind Sie in unserer Zielgruppe schlicht so unbeliebt? Ich habe das ja eben schon angesprochen, in Ihrem letzten Buch nimmt das Thema Generationengerechtigkeit einen wirklich großen Stellenwert ein.
Ich habe dafür nicht eine abschließende Erklärung. Erstens mal, es gibt auch andere Zahlen, die das anders ausweisen. Aber trotzdem ist wahr, die CDU insgesamt, auch ich persönlich, wir sind bei den Wählerinnen und Wählern in den jüngeren Altersgruppen noch nicht da, wo wir sein müssten. Wir haben gleichzeitig 5 Jugendorganisationen in der Partei, so viele wie keine zweite. Wir haben die Junge Union, wir haben die Schülerunion, wir haben die junge Arbeitnehmerschaft, wir haben den RCDS, wir haben den Jungen Wirtschaftsrat. Also es gibt keine Partei, die so viele breit aufgestellte Jugendorganisationen, auch mit der Zahl der Mitglieder, kommt keiner mit bei uns.
Und man muss sich aktiv zum Beispiel für die Junge Union entscheiden. Bei den Jusos ist man es automatisch, wenn man unter 35 ist.
Bei uns muss man wirklich aktiv beitreten. Selbst wenn man in der CDU ist, unter 35 ist man nicht automatisch Mitglied der Jungen Union. Und trotzdem ist die Junge Union größer als die Jusos. Das heißt, da haben wir schon wirklich ganz, ganz gute Ausgangsvoraussetzungen. Aber wir müssen vielleicht das Thema, was Sie auch ansprechen, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, wir müssen das vielleicht noch ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen und dürfen es vor allen Dingen nicht den Grünen überlassen.
Ein Faktor, der aktuell jetzt wieder im Fokus steht und das wir gerade auch schon so leicht angeschnitten haben, ist die Zukunft der Rente. Wie bewerten Sie das aktuelle Rentensystem aus der Perspektive junger Menschen? Ist das gerecht?
Das Interessante ist, dass ich in fast jeder Diskussionsveranstaltung mit jüngeren Menschen bei der Jungen Union und anderswo spätestens in der zweiten Fragerunde auf dieses Thema angesprochen werde. Und ich habe schon sehr früh im Parteivorstand der CDU gesagt, achtet ein bisschen darauf, was die junge Generation zum Thema Altersversorgung denkt. Das ist kein Thema der Älteren. Das ist ein Thema, das die Jüngeren heute massiv umtreibt. Ich habe mir in diesem Alter noch nicht so viel Gedanken über meine Altersversorgung gemacht. Die jüngere Generation heute tut es und sie tut es aus gutem Grund, weil sie in gewisser Weise verunsichert ist mit dem, was sie zurzeit erlebt und dem System nicht mehr traut.
Und das auch zu Recht, oder?
Ich finde ja. Das Problem ist aber, wir reden in der Politik aneinander vorbei. Wenn ich die jetzige Bundesregierung erlebe, vor allem Bundeskanzler, Bundessozialminister, die sagen, wir hätten überhaupt kein Problem damit. Die Mehrheit der jungen Generation glaubt denen das nicht. Und ich glaube, sie haben recht. Wir müssen über dieses Problem reden und wir müssen es besser machen.
Christian Lindner hat letztens bei einer Veranstaltung auch einem jungen Menschen gesagt, der sich gemeldet hat, ist meine Rente mit dem aktuellen System sicher? Er hat gesagt, nein. Und das ist als einer der verantwortlichen Bundesminister natürlich auch eine schwierige Position, würde ich sagen, wo der rauskommt. Also ich meine, im Endeffekt jetzt gerade das Rentenpaket 2 hat die Lasten, die zusätzlich jetzt erstmal in den nächsten Jahren entstehen, eigentlich komplett auf die Schultern der Jüngeren gelegt.
Das ist so, auch nach meiner Einschätzung, teile die Einschätzung von Christian Lindner. Sie ist aber nicht die Einschätzung der Bundesregierung. Große Teile der Bundesregierung sagen etwas anderes. Also wir haben hier schon in der Analyse der Ausgangslage keinen Konsens. Also müssen wir uns über die Ausgangslage miteinander unterhalten. Und die Annahmen, die die Bundesregierung zugrunde legt, auch mit diesen sogenannten Leitplanken, also die Beiträge nicht über 20 und die Leistung nicht unter 48, halten nur, wenn der Bundeszuschuss beständig steigt. Und wir zahlen jetzt schon aus dem Bundeshaushalt 115 Milliarden Euro Zuschuss in die Rentenversicherung. Das sind 1/3 der Rentenauszahlungsleistungen, die durch Steuermittel aufgewendet werden und nicht mehr durch Beiträge. Also wir haben hier jedenfalls nach meiner Analyse, ein Problem und das müssen wir lösen.
Ich meine, die Beiträge werden jetzt bis, ich glaube, 2035 mittelfristig auf jeden Fall über die 20% steigen. Und trotzdem steigt ja der Bundeszuschuss stetig. Und es gibt jetzt das sogenannte Generationenkapital, was man ein bisschen mehr als Aktienrente kennt. Es ist keine echte Aktienrente in der Form, aber es ist zumindest eine kapitalgedeckte Säule. Was würde ein Friedrich Merz in Verantwortung bei der Rente anders machen?
Ich würde zunächst einmal diese kapitalgedeckte Säule nicht fortführen, weil das sind Schulden, die der Bund macht, um damit Aktien zu kaufen. Mhm. Wenn Sie das heute einem Privatkunden in einer Sparkasse empfehlen, sind Sie ganz nah am Beratungsfehler. Das würde heute kein Bankkunde mehr raten. Machen Sie Schulden, überziehen Sie Ihr Konto und spekulieren Sie damit am Aktienmarkt. Wir brauchen den Kapitalmarkt, aber wir brauchen ihn in zweierlei Hinsicht. Erstens mit kontinuierlichen Einzahlungen, die früh beginnen und individualisiert.
Also wie in Schweden mit 2,5% vom Bruttoeinkommen?
Wie in Schweden, wie in den Niederlanden, in Dänemark. Ich habe eben schon mal die Länder kurz genannt. Ich kenne diese Analysen, die gemacht worden sind über die kapitalgedeckte zusätzliche Altersversorgung. Die zeigen überall zweierlei. Erstens, man muss früh anfangen und sie müssen lange angespart werden. Und dann haben sie am Ende der Zeit ein wirklich individuelles Kapitalkonto, eine Ersparnis, aus der sie heraus im Alter dann gut zusätzliche Altersversorgung bekommen können. Und das ist mein Modell.
Als vielleicht einzige verbliebene Volkspartei hat die CDU die schwierige Aufgabe, alle Generationen zu repräsentieren. Ihre Partei schreibt sich konservative, liberale und christlich-soziale Ansätze zu. Auf der einen Seite stellt die CDU ja die Freiheit des Einzelnen über das Kollektiv. Andererseits sehe ich zumindest oft ein Problem damit, gesellschaftliche Entwicklungen und eine liberale Gesellschaftspolitik zu akzeptieren. Warum hört für die CDU Selbstbestimmung und Eigenverantwortung oft dann auf, wenn es um Cannabis oder die Geschlechtsidentität geht?
Also ich fange mal mit der Geschlechtsidentität an. Da reden wir ja nicht über die Frage, ob man das so machen kann, wie die Bundesregierung das jetzt vorgeschlagen hat. Gab ja auch früher schon die Möglichkeiten, die Eintragung zu ändern.
Aber sehr umständlich.
Ja, es war zu umständlich. Das haben wir immer zugestanden und gesagt, wenn man das vereinfachen will, völlig in Ordnung. Über Details kann man immer streiten, aber dass man das vereinfachen kann und dass man diesen Menschen mit Respekt begegnet, war für uns immer klar. Die offene Frage, und das war auch der Punkt, wo wir dann Nein gesagt haben, war, wie geht man eigentlich mit Kindern um, die in der Pubertät an ihrem eigenen Geschlecht zweifeln? Wir halten das, was die Koalition da gemacht hat, möglicherweise auch gegen den Elternwillen, jetzt geschlechtlich nicht nur eintragen zu lassen, sondern auch mit medizinischen Eingriffen korrigieren zu lassen, für hochproblematisch. Man weiß aus der Kinderpsychologie, dass das häufig auch pubertäre Erscheinungen sind, dass die auch nach 2-3 Jahren wieder anders beurteilt werden. Also ich finde, die Koalition ist dazu leichtfertig mit Kindern umgegangen. Und dasselbe betrifft Cannabis. Die Koalition hat alle Warnungen in den Wind geschlagen, was die Gesundheitsgefährdung durch Cannabisgebrauch betrifft. Wir haben das vehement abgelehnt. Das ist nicht eine Frage der individuellen Freiheit, sondern ich habe auch Beispiele vor Augen, auch aus meiner eigenen Schulzeit, mit ganz furchtbaren gesundheitlichen Schäden bis hin zu Psychosen und wirklich irreparablen Schäden, auch neurologischen Schäden. Wir machen da etwas, was andere versuchen wieder rückgängig zu machen. Wir halten es für einen großen Fehler.
Wenn ich in meinem Freundeskreis unter Lehrerinnen und Lehrern rumfrage, sagen die mir aber, die kiffen eh schon. Die haben alle, die kommen alle überall irgendwo an Gras. Da ist denen lieber, dass das kein Gras ist, das mit geschredderten CDs oder Haarspray oder irgendwelchen Bleipartikeln gestreckt wird, sondern dass da ein Stück weit auch drauf geschaut wird, dass es eine Qualitätskontrolle gibt. Können Sie den Ansatz nicht nachvollziehen?
Ich kann die Argumente verstehen, ich teile sie nicht. Das ist jetzt gemacht worden und dann lassen wir uns mal in 2, 3, 4 Jahren schauen, was wirklich daraus geworden ist. Ich glaube nicht, dass es dadurch besser wird. Ich glaube eher, dass durch die Legalisierung die Hemmschwellen absinken, dass dann auch der Übergang zu härteren Drogen noch schneller stattfindet. Ich traue diesen Argumenten nicht. Ich sehe sie, ich verstehe sie, aber ich teile sie nicht. Ich glaube, wir machen hier zurzeit gesellschaftspolitisch, auch was die jungen Menschen in unserem Land betrifft, einen schweren Fehler. Und diese Fehler sind, wenn sie dann einmal eingetreten sind, nicht mehr zu korrigieren. Mhm. Wer da einmal wirklich schwere Hirnschäden hat, und es sind schwere Hirnschäden, die wir durch den Cannabisgebrauch einfach sehen, das geht nicht spurlos an den jungen Menschen, vor allen Dingen an jungen Menschen nicht vorbei, dann sind diese Fehler nicht mehr zu korrigieren. Aber dafür trägt die Regierung die Verantwortung. Wir konnten dem nicht zustimmen und wir haben dem auch nicht zugestimmt.
Aber Sie sind offen dafür, dass das jetzt wissenschaftlich evaluiert wird und dass man nicht direkt wieder sagt, okay, Friedrich Merz wird 2025 Bundeskanzler und sagt dann direkt, nee,
wir drehen das hier um. Das müssen wir mal schauen, welche Erfahrungen wir damit jetzt in den nächsten Monaten machen. Ich sag mal einen Punkt, der jetzt schon sehr, sehr schwierig wird. Das Gesetz ist ja auch als Amnestiegesetz ausgestaltet worden. Das heißt, die Justiz in Deutschland muss jetzt rund 200.000 abgeschlossene Strafverfahren wieder neu öffnen und zu neuen Entscheidungen kommen. Also wer das befürwortet, soll bitte morgen nicht mehr über Bürokratieabbau sprechen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt eigentlich an weniger Bürokratie und Verwaltung in Deutschland bräuchten.
Soll dann aber in Zukunft weniger Belastung werden, dadurch, dass weniger Fälle auflaufen?
Da bin ich gespannt, ob das wirklich zutrifft. Alle Länder, die das ähnlich gemacht haben wie wir, haben bis jetzt nicht bestätigen können, dass es entkriminalisiert worden ist, dass es weniger Straftaten gegeben hat. Wenn ich die Statistiken aus den Niederlanden richtig lese, dann ist die rauschgiftbezogene Kriminalität im illegalen Bereich eher noch weiter angestiegen. Ich traue dieser Prognose nicht.
Wobei die Niederlande es, glaube ich, deutlich anders gemacht haben, als wir das jetzt gerade machen. Aber ich würde sagen, es gibt wichtigere Themen. Und eine Maßnahme, eine große Maßnahme, haben sie uns noch mitgebracht.
Die BRD ist ohne die soziale Marktwirtschaft kaum vorstellbar. Ihr Anspruch ist es, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit bestmöglicher sozialer Absicherung zu kombinieren. Dafür greift der Staat in verschiedenen Bereichen aktiv in die Marktwirtschaft ein, zum Beispiel beim Verbraucherschutz oder durch sozialpolitische Maßnahmen. Mit Blick auf Krisen wie den menschengemachten Klimawandel ist es aber wichtig, bei allem auch die ökologischen Aspekte zu berücksichtigen. Wie kann Deutschland es schaffen, Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum in Zukunft immer gemeinsam zu denken und dabei trotzdem nicht seinen Wohlstand zu verlieren?
Die dritte Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist die ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft, auch als einen der Kernaspekte für die CDU im 21. Jahrhundert. Bevor wir darauf schauen, was das genau bedeutet, als kompetent im Bereich Ökologie werden ja nach wie vor immer die Grünen angesehen und im Bereich Soziales die SPD. Das sieht man auch immer bei den Befragungen nach Wahlen und ihrer Partei wird dann meist die größte Kompetenz im Bereich Wirtschaft und Sicherheit zugeschrieben. Und im Begriff ökologisch-soziale Marktwirtschaft stecken alle drei Wörter drin und das würde ich ganz gerne mit Ihnen aufdröseln und Sie fragen, warum kann die CDU ökologische Politik besser als die Grünen?
Wir haben einen anderen Zugang zu diesem Thema. Wir bestreiten nicht das Problem. Das steht vor der Klammer. Ich sage das auch in jeder Versammlung. Bestreite bitte in der CDU niemand, dass wir ein Problem haben. Das Thema Klimawandel ist nicht irgendwo weit entfernt ein theoretisches Problem. Es ist täglich hier bei uns, auch in Deutschland, ein Problem mit erheblichen praktischen Auswirkungen. Darüber gibt es aber auch keinen Streit. Der entscheidende Punkt ist, wie lösen wir das eigentlich? Und die Koalition, vor allen Dingen die Grünen, wollen es mit sehr viel stärkerer Regulierung lösen. Sie wollen es auch mit Subventionen für bestimmte Industrien lösen und dafür mit hoher Belastung privater Haushalte und auch der Unternehmen bezahlen. Das Heizungsgesetz im letzten Jahr war im Grunde genommen ein Beispiel für diese Vorgehensweise, die zu zweierlei führt. Zum einen, sie verlieren die Akzeptanz in der Bevölkerung. Zum zweiten, sie lösen auch das Problem nicht. Also das Heizungsgesetz 2023 hat den höchsten Nachfrageboom ausgelöst für Gas- und Ölheizungen in den privaten Haushalten seit Jahrzehnten.
Um auf den letzten Meter noch eine
zu kriegen. Um auf den letzten Meter noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung zu kaufen. So. Wir haben einen anderen Zugang zu diesem Thema. Wir sagen, wir wollen es mit marktwirtschaftlichen Instrumenten lösen. Wir wollen es so lösen, dass die Menschen ein eigenes ökonomisches Interesse daran haben, sich auch ökologisch richtig zu verhalten. Nehmen Sie das Beispiel Verbrennermotor. Den Verbrenner zu verbieten, ist aus unserer Sicht ein Fehler. Aber dazu sagen, wir wollen spätestens 2035 das klimaneutrale Auto, wäre richtig. Und den Rest überlassen wir bitte den Ingenieuren. Das können die besser als der Kinderbuchautor Robert Habeck und der Jurist Friedrich Merz. Es gibt Leute, die können das besser als wir beide. Und der Gesetzgeber sollte sich nicht anmaßen, durch Gesetze zu bestimmen, wie sich die Menschen zu verhalten haben. Wir müssen Ziele festlegen und die Ziele müssen wir gemeinsam erreichen. Aber den Weg dorthin, den müssen die Menschen selber bestimmen können.
Mit gewissen Regularien, beispielsweise wie dem Emissionshandel. Wie wichtig ist der?
Na, der Emissionshandel ist einer der wesentlichen Merkmale einer marktwirtschaftlich orientierten Umweltpolitik, die einfach ein Instrument schafft, das zum Beispiel mit der beständigen Verteuerung des CO2-Ausstoßes die Produkte und Verfahren teurer macht, die umweltschädlich sind, den Menschen das Geld zurückgibt in Form dieses Klimageldes und die Menschen dann selber entscheiden lässt, wann sie welche Produkte nicht mehr kaufen oder welche Geräte nicht mehr kaufen, welches Auto nicht mehr kaufen, welchen Weg sie gehen. Die Festlegung auf die Elektromobilität ist im letzten Jahr ja auch nicht vorangekommen. Wir haben im letzten Jahr sogar einen richtigen Einbruch bei den Elektroautos gehabt. Warum? Weil die Menschen diesen Weg nicht mitgehen, weil sie davon nicht überzeugt sind. Unsere Politik besteht nicht darin, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, sondern unsere Politik besteht darin, den Menschen einen Anreiz zu geben, sich auch im ökonomischen und eben ökologischen Sinne richtig zu verhalten. Ich glaube, dass das auch für unsere Gesellschaft, für eine offene, freiheitliche Gesellschaft, der bessere Politikansatz ist.
In den letzten Monaten ist der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel aber stark eingebrochen. Also der CO2-Ausstoß wird damit wieder günstiger und Investitionen in klimafreundliche Technik werden unattraktiver. Vor einem Jahr lag der Preis für die Tonne CO2 bei fast 100 Euro, jetzt gerade mal so ungefähr bei 50 Euro. Und damit es sich zum Beispiel lohnt, auf grünen Wasserstoff umzusteigen, müssten die Preise um ein Vielfaches höher liegen. Gleichzeitig brechen die Einnahmen für den Klima- und Transformationsfonds für die grüne Transformation ein. Verschleppen wir so den Ausbau neuer Technologien?
Das wird das Ergebnis nach unserer Einschätzung sein. Wir hatten im letzten Jahr im April den Chef des Klimainstituts aus Potsdam zu Besuch, Professor Edenhofer, der uns noch einmal ganz eindringlich gesagt hat, bleiben Sie bei diesem Instrument und setzen Sie es nicht beliebig aus und wieder ein, je nachdem, wie gerade die politische Stimmung ist. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn man so einen Weg geht, dann muss man ihn konsequent gehen und darf ihn nicht mit hohen Peaks nach oben und dann am nächsten Tag wieder Preisverfall nach unten gehen, sondern da muss man eine gewisse Kontinuität hineinbringen und muss auch gegen politische Widerstände so etwas durchhalten. Nun ist Corona eine Ausnahmesituation gewesen. In Ausnahmesituationen muss man Ausnahmen machen. Aber dieses rauf und runter, rein und raus, ständig was Neues. Die Bevölkerung versteht es nicht mehr, kommt nicht mehr mit und lehnt es dann in Form von Demonstrationen und Protest ab, wenn die Politik versucht, das Richtige zu tun. Ich unterstelle der Koalition ja nicht, dass sie nicht versucht, das Richtige zu tun. Aber sie verliert die Akzeptanz in der Bevölkerung, weil nicht mehr erkennbar wird, in welche Richtung gehen wir da eigentlich gemeinsam.
Dann schauen wir mal auf den sozialen Aspekt. Warum kann die CDU soziale Politik besser als die SPD?
Ich sage es mal etwas vereinfacht, Herr Schiebmann, weil wir zunächst über das Erwirtschaften sprechen und erst dann über das Verteilen. Wenn man verteilt, was man nicht vorher erwirtschaftet hat, dann wird ein Land schwächer. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren sehen. Wir haben 22, 23 auf 24 Wachstumsaussichten, die bringen uns in die letzte Position aller Industrienationen. Wir sprechen zu wenig über Erwirtschaften und wir entscheiden, diese Bundesregierung entscheidet zu viel über Verteilung. So, man kann einen verdienten Euro nur einmal ausgeben, da muss man Prioritäten setzen und die neue Priorität für uns heißt Sicherheit im umfassten Sinne des Wortes. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg wissen wir, dass wir dafür mehr tun müssen, aber wir haben nicht unbegrenzt öffentliche Mittel zur Verfügung, also muss man Prioritäten setzen.
Wo müssen wir Ihrer Meinung nach konkret Abstriche machen?
Wir halten ja dieses Konzept vom Bürgergeld für falsch. Das ist im Grunde genommen der Weg in das bedingungslose Grundeinkommen. Wir hören es ja überall, dass Menschen sagen, für mich lohnt sich die normale Arbeit nicht mehr, ich gehe ins Bürgergeld und mache dann nebenbei noch ein bisschen schwarz dazu oder noch 520-Euro-Job und dann reicht mir das. So. Ich will eine kleine Begegnung erzählen in meinem Ortsteil, in dem ich lebe. Es ist ein Gärtnereibetrieb, traf den Inhaber auf der Straße. Ich sage, wie geht's? Da sagt er, also wir haben Aufträge ohne Ende, aber ich kann die Aufträge nicht mehr annehmen. Ich hatte bisher 7 Mitarbeiter, 2 sind bei mir aktiv ausgeschieden, haben gekündigt und haben mir gesagt, wir gehen ins Bürgergeld und machen den Rest noch ein bisschen in privaten Haushalten schwarz nebenbei. Da kommt mehr bei raus als bei dir. Und das ist hier uns alle zu viel. Wir arbeiten nicht mehr 8 Stunden in so einem Betrieb. So.
Aber wenn man kündigt, kommt man doch nicht direkt ins Bürgergeld.
Doch, wenn man es geschickt macht, kommt man da rein. Klar.
Also man braucht
ja Umwegen. Übergangszeit und so weiter und so fort. Aber wenn sie es einigermaßen geschickt machen, kommen sie rein. So. Und schauen sich die ganzen Zahlen an. Wir haben jetzt 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland. Und davon sind 3,9 Millionen erwerbsfähig. Und da stimmt irgendwas in diesem System nicht mehr.
Die Frage ist da für mich nur, wo kann man da wirklich, ich sag mal, sparen? Weil im Endeffekt, es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht über ein Mindestgeld, was jeder braucht.
Das wird gerne zitiert, dieses Urteil. Lesen Sie es mal genau. Das Bundesverfassungsgericht gibt einen viel größeren Spielraum, auch in der Kürzung von Leistungen, in der Versagung von Leistungen, wenn diejenigen, die sie beantragen, arbeitsfähig sind. Und Verfassungsgericht hin und her, auch das Verfassungsgericht wird sich das ein oder andere Mal immer wieder mal korrigieren müssen. Ich glaube, dass diese Entscheidung schon genug Spielraum hergibt. Es steht ausdrücklich auch solche Sätze drin, dass man das machen kann in bestimmten Fällen. Wir müssen, glaube ich, die Ansprüche an diejenigen, die staatliche Leistungen beziehen wollen, nochmal neu definieren. Mhm. Da sind diese Regeln des Bürgergeldes zu einfach geworden. Und das betrifft ja auch viele nicht-deutsche Bürgergeldbezieher. Wir haben hier wirklich ein Problem. Und wir haben nicht 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, die das Bürgergeld existenziell brauchen. Das sind falsche Effekte, falsche Anreize. Und das kann man und muss man auch korrigieren.
Also es geht im Prinzip nicht um die Höhe, weil da hat man wenig Spielraum. So, das wäre auch unter Hartz IV nicht anders gewesen. Es hätte nachkorrigiert werden müssen. Jetzt hat man natürlich eine relativ hohe Korrektur nach oben, weil von einer höheren Inflation ausgegangen wurde. Das ist so nicht passiert. Da wird die nächste Erhöhung nicht mehr so hoch ausfallen. Wenn ich das richtig verstehe, geht es Ihnen prinzipiell darum, wer das überhaupt beziehen darf so und nicht, wie hoch es ist.
Ja, es geht gar nicht mal so in erster Linie um die Höhe. Es ist innerhalb von einem Jahr, Januar 2023 und Januar 2024, um insgesamt 25% angehoben worden. Das hat es noch nie vorher gegeben. Die erste Anhebung war richtig und notwendig, die haben wir auch mitgetragen, auch gefordert. Die zweite war ein Fehler, weil die Berechnungsmethode korrigiert werden müssen, hat die Bundesregierung abgelehnt. Uns geht es aber gar nicht mal nur um die Höhe, uns geht auch um die Frage, wer bekommt es eigentlich? So, und da gibt es eindeutig Fehlsteuerungen in diesem System. Die Zahlen sind einfach eindeutig, sagt uns auch die Bundesanstalt für Arbeit. Selbst Hubertus Heil hat ja eingeräumt, dass man Totalverweigerern begegnen muss. Bis heute kaum etwas entschieden in diese Richtung. Wir haben hier falsche Anreize. Und umgekehrt, wir haben auf dem Arbeitsmarkt falsche Anreize mit der zu hohen Besteuerung. Wenn man mal einen Euro mehr verdient oder eine Lohnerhöhung bekommt, bleibt kaum was von übrig. Deshalb haben wir ja auch den Vorschlag gemacht, Überstunden steuerfrei zu stellen, den Rentnern mal anzubieten. Ihr müsst nicht auf 520 Euro Verträge gehen, sondern ihr könnt mit Freibeträgen 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen zur Rente. Also wissen Sie, dahinter steht ja für uns eine Grundüberzeugung, nicht nur mit Repression zu arbeiten, sondern auch mit den richtigen Anreizen zu arbeiten und denen zu sagen, die ein bisschen mehr tun wollen, die ein bisschen fleißiger sein wollen, das bestrafen wir nicht, das belohnen wir. Das steckt ja dahinter. Wir wollen ja nicht nur bestrafen, sondern viel mehr. Wir wollen Belohnungen, wir wollen Anreize setzen, wir wollen den Menschen sagen, wenn du Spaß dran hast, das mehr zu tun, was du gerne tun willst, dann bestrafen wir das als Staat nicht mit höheren Steuern und höheren Sozialversicherungsbeiträgen.
Aber geht es Ihnen da prinzipiell um diese sogenannten Totalverweigerer? Weil die sind in der Summe ja wirklich wahnsinnig gering.
Ja, darüber streiten die Fachleute, wie groß die Zahl wirklich ist. Das ist natürlich auch eine sehr individuelle Betrachtung. Aber ich komme nochmal auf die Zahl. Es kann nicht sein, dass in diesem Lande 5,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, hätten sie früher geheißen, jetzt Bürgergeldempfänger, und 3,9 Millionen von denen sind erwerbstätig, fähig. Und wir haben eine Riesenlücke, nicht nur bei Facharbeitern, in jeder Gastronomie, in jedem einfachen Dienstleistungsberuf fehlen die Leute. Da stimmt was nicht. In diesem System stimmt irgendetwas nicht und das müssen wir korrigieren.
Ich glaube, da könnte man sehr lange noch drüber reden, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte hinten raus nochmal die Stilfrage stellen. Sie haben in Ihrem Buch, ich muss sagen, ich komme da recht auch häufig drauf zu sprechen, weil ich es spannend finde, ein Zitat. Und zwar, Sie wünschen sich eine CDU, die persönlichen Angriffen und einer Verrohung unserer politischen Sprache entgegentritt. Eine CDU, die Vielfalt lebt, eine CDU, die lernt, eine CDU, die in der Lage ist, mit jungen Menschen und neuen Themen umzugehen. Sehen Sie sich da aktuell als ein gutes Vorbild?
Ich weiß, dass mir hin und wieder vorgeworfen wird, dass ich zu hart oder zu scharf formuliere. Das ist aber Teil meiner Persönlichkeit, das ist Teil meiner Sozialisation, das ist Teil auch meiner Überzeugung, dass man in einer Demokratie auch hart in der Sache sich auseinandersetzen muss. Ich versuche, persönliche Herabsetzungen zu vermeiden. Ich möchte auch mit denjenigen, die ich kritisiere, am nächsten Tag immer noch vernünftig reden können und wenn gewünscht, am Abend auch ein Bier trinken kann. Es ist keine künstliche Auseinandersetzung, die ich da suche, sondern es ist eine in der Sache begründete. Ich finde, das gehört zur Demokratie dazu. Die Demokratie lebt vom Kompromiss, aber sie lebt auch von Unterschieden. Und ich versuche, Unterschiede deutlich zu machen zwischen uns und anderen politischen Wettbewerbern. Und ansonsten versuche ich, ja, auch im Umgang miteinander Stil und Form zu wahren. Das gelingt auch mir vielleicht nicht immer, aber ich versuche es jedenfalls und versuche es ernsthaft.
Ein Friedrich Merz kann ziemlich scharf schießen, das haben Sie gerade schon gesagt, aber kann er auch gut loben. Und deshalb wollen wir zum Abschluss Sie um etwas Lob bitten, und zwar für die Konkurrenz. In einem Satz, was kann ein Olaf Scholz besser als Sie?
Schweigen.
Was kann ein Robert Habeck besser als Sie?
Lächeln.
Was kann ein Christian Lindner besser als Sie?
Show auf der Bühne machen.
Und was kann ein Markus Söder besser als Sie?
Social Media.
Wir gehen aus dem Podcast gerne musikalisch raus. Und zwar fragen wir da oft im Sinne des Titels Absolute Mehrheit, mit welchem Song Sie einen Wahlsieg zelebrieren würden. Aber mich würde gerade viel mehr interessieren, welchen Song Sie zu Hause hören, wenn Sie einen Tag frei haben und komplett nur für sich haben. Welcher Song ist quasi Friedrich Merz pur?
Also was ich immer gerne höre, sind amerikanische Autoren. Und wenn Sie mich so direkt fragen, I did it my way.
Großartig. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Klar. Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.